Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Gründer des Zentrums für liberale Moderne, zuvor lange Jahre Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen und seit vielen, vielen Jahren auch Mitglied der Grünen. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Schäfer. Ich
freue mich, dass Sie da sind.
Sie wirken,
Sie wirken ein kleines bisschen müde, das erlaube ich mir zu sagen.
Ja, die Nacht war kurz und der Jahresendstress hinterlässt seine Spuren, aber ich hoffe, ich werde trotzdem ganz lebendig sein.
Das werden Sie sicher. Aber das mit dem Jahresendstress, das ist schon so eine Sache, dass er uns alle so ereilt und dass wir das jedes Jahr immer wieder erleben, dass wir es nicht hinkriegen, Weihnachten ein bisschen ruhiger anzugehen.
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass das Tempo sich nochmal enorm beschleunigt hat über die letzten Jahre und das Arbeitsleben hat sich verdichtet. Ich meine, wir waren so unvorsichtig, ein Start-up zu gründen, ein Unternehmen. Und das auch nochmal ein besonderer Kraftakt.
Das Zentrum für liberale Moderne.
Genau, aber ich glaube, das ist ein genereller Trend. Und es gibt doch viele, die jetzt heilfroh sind über die Weihnachtspause, um den Akku wieder aufladen zu können. Das kann man nur hoffen, dass das dann nicht durch eine andere Art von Stress überlagert wird. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, dass ich glaube, bei 30% der Familien eskalieren über Weihnachten die Konflikte. Das hoffe ich doch nicht.
Das hoffe ich auch nicht. Aber in der Tat gibt es solche Statistiken. Schade, wenn es so käme, möge es im Frieden gefeiert werden können. Wir sprechen gleich über das Klimapaket, das der Bundesrat heute über das er abgestimmt hat und dem er zugestimmt hat. Der Bundesrat hat heute dem Klimapaket der Bundesregierung zugestimmt. Das war ein steiniger Weg und das Ergebnis ist nicht für alle wirklich Grund zum Feiern. Robert Habeck von den Grünen hat gesagt, dieses Klimapaket, wie es jetzt ist, das sei der Verhandlungsführung der Grünen zuzuschreiben.
Das ist allerdings nicht das, was wir wollten. Wir wissen, dass wir noch ehrgeizigere Pläne hatten. Allerdings aufsetzend auf den Beschluss wird man tatsächlich eine wirksame Lenkung in Deutschland hinkriegen. Und insofern geht die Arbeit weiter, aber es ist ein wichtiger Zwischenschritt, der erreicht wurde.
Also Habeck sagt, es sei ein Zwischenschritt. Hier zu Gast im Studio Ralf Füchs vom Zentrum für liberale Moderne, seit 1982 Mitglied der Grünen. Herr Füchs, ist dieses Klimapaket ein Triumph für die Grünen oder eher Anlass zur Ernüchterung?
Ein Triumph ist es sicher nicht, aber ich würde doch sagen, es ist ein politischer Erfolg für die Grünen. Ohne ihren Widerstand über die Länder und man muss ja wissen, dass die Grünen heute in mehr Landesregierungen vertreten sind als die Union. Sie sind bereits ein politischer Machtfaktor in der Republik. Wäre es nicht dazu gekommen, dieses doch ursprünglich sehr zögerliche Klimapaket der Bundesregierung nochmal doch substanziell nachzubessern, würde ich sagen. Vor allem was den CO2-Preis angeht. Die Bundesregierung wollte mit 10 Euro beginnen. Das hat faktisch nur symbolische Bedeutung. Das hätte keine Lenkungswirkung. Jetzt soll der Einstieg mit 25 Euro erfolgen und bis 2025 auf 55 Euro steigen. Das ist dann tatsächlich eine relevante Größenordnung. Gleichzeitig gibt es soziale Kompensation, also Strompreis, EEG-Umlage soll gesenkt werden. Das wirkt sich vor allem für einkommensschwache Haushalte positiv aus. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, auch mit der Verbilligung des Bahnverkehrs durch die Halbierung der Mehrwertsteuer. Man kann natürlich mit Fug und Recht sagen, klimapolitisch reicht das alles nicht aus. Aber erstens bewegen wir uns in der Bundesrepublik nicht im luftleeren Raum, sondern müssen uns im europäischen Konzert bewegen und möglichst europäische Lösungen durchsetzen und finden. Und zum Zweiten sind die Grünen ja politisch nicht alleine, sondern sie müssen Kompromisse schließen.
Sie sind nicht alleine, sie müssen Kompromisse schließen. Jetzt ist eben der Bundesrat die Kammer, in der sie ihr Wort noch mal hätten deutlich hören lassen können.
Ja, das haben sie ja getan.
Gut, aber sie haben trotzdem am Ende des Tages zugestimmt.
Ja klar, weil es das war, was sie politisch jetzt erreichen konnten. Mhm. Ja, sie haben immer eine Spannung zwischen dem, was man in der Sache, also klimapolitisch für notwendig sein halten kann und dem, was politisch durchsetzbar ist.
Verstehe. Also Abschied vom Verbrennungsmotor, mehr Windenergie, solche Punkte, die, für die sie ja sehr stark gestritten hatten, die Grünen. Das ist eben nicht durchsetzbar, also lässt man das erstmal unter den Tisch.
Naja, durch die Erhöhung des CO2-Preises wird natürlich der Druck steigen, erneuerbare Energien schneller auszubauen. Das ist ja gerade das Kalkül der Steuerung über Preise, dass sie das nicht im Detail reglementieren müssen, ordnungsrechtlich reglementieren müssen, sondern dass der Preis selbst am Ende der effektivste Hebel ist, um CO2-intensive Produkte und fossile Energien zu verteuern und umweltfreundliche Produkte und Energiequellen damit wettbewerbsfähiger zu machen.
Wir halten noch mal fest, worum geht es im Kern? Es geht darum, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, um das 2-Grad-Ziel, das berühmte, das vielleicht besser noch ein 1,5-Grad-Ziel wäre. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Wenn es eines Tages eine schwarz-grüne Bundesregierung geben könnte, was würden Sie sich wünschen?
Das wird für die Grünen natürlich der Lackmustest. Und das wird, kann man heute schon sagen, eine Gratwanderung werden zwischen den enormen Erwartungen, die sie zum Teil selbst aufgebaut haben und die sich auch über Fridays for Future und sagen diese Klimabewegung aufgebaut haben und dem, was am Ende politisch durchsetzbar ist. Und das hängt nicht nur an der Union. Ja, wir sind ein Industrieland, das in globalen Wettbewerb eingespannt ist. Man muss dann zum Beispiel Antworten finden für die energieintensiven Industrien, wenn man sie nicht einfach aus dem Land vertreiben will, was für das Klima nichts gewonnen wäre. Man braucht einen gesellschaftlichen Grundkonsens, also muss auch diejenigen mitnehmen, die eher besorgt auf eine ambitionierte Klimapolitik gucken, weil sie Kostensteigerungen zum Beispiel fürchten. Das ist ein sehr komplexes Unternehmen, eine Industriegesellschaft für die Bundesrepublik, umzubauen. Und das geht auch nicht über Nacht.
Wir sind tatsächlich in diesem Prozess drin und wir stehen kurz vor Weihnachten. Daher gleich mal die Frage, jetzt gar nicht so sehr auf die Industriegesellschaft, sondern wirklich auf uns, die Bürger, geblickt. Wie sehen wir eigentlich Weihnachten entgegen und sind wir bereit, auch ein bisschen nachhaltiger uns zu verhalten, wenn es zum Beispiel um das Reisen an Weihnachten geht, wenn es um Geschenke geht? Darüber sprechen wir gleich. Und hier im Studio jetzt auch meine Kollegin Heike Bredul, die recherchiert hat über die Fluggastzahlen in Deutschland, gerade auch im Inland. Die sind nämlich gesunken in den vergangenen Monaten. Bevor wir aber gleich genaueres hören zu den Zahlen, Herr Füchs, die Frage an Sie. Wenn wir über das Klima nachdenken, über das Fliegen nachdenken, über die Flugscham nachdenken und dann vielleicht sagen, gut, wir fliegen im Inland weniger, sind wir dann eigentlich moralisch unterwegs und sind wir auch vielleicht schnell dabei, jemanden, der im Inland doch noch fliegt, moralisch zu verurteilen?
Ja, das ist ein schmaler Grat zwischen der notwendigen persönlichen Verantwortung, die man übernehmen muss, auch für seinen ökologischen Fußabdruck, und einer Hypermoralisierung, die dann andere verurteilt, weil sie sich nicht genauso verhalten, wie es den eigenen Vorstellungen sagen entspricht. Ich bin sehr dafür, dass jeder und jede tut, was er und sie tun kann. Ob das jetzt die Frage der Ernährung angeht, Reduzierung von Fleischkonsum oder das eigene Mobilitätsverhalten, also tatsächlich nur dann zu fliegen, wenn es unbedingt sein muss. Aber ich bin doch gegen die Privatisierung der Klimafrage, also den ganzen Druck auf das persönliche Verhalten zu richten, statt die Strukturen zu verändern, unsere Produktionsweise zu verändern, auch unsere Politik zu verändern. Das sind für mich doch die entscheidenden Hebel. Und beim persönlichen Verhalten geht es immer auch um Alternativen. Mhm. Ja, also zum Beispiel um Alternativen zum Fliegen. Also Weihnachten kommt jetzt meine israelische Tochter, also eine unserer Töchter wohnt in Israel, ist dort mit einem Israeli verheiratet, haben ein kleines Kind, die kommen zu uns nach Hause. Natürlich kommen sie nicht mit dem Schiff.
Ja, sie kommen, das wäre schwierig,
sie
wahrscheinlich.
Kommen auch, ja. Sondern sie fliegen. Und gut, das muss man akzeptieren ohne schlechtes Gewissen.
Okay, eine Reise aber zum Beispiel zwischen Berlin und München, wäre die auch per Flugzeug moralisch in Ordnung? Heike Bredul, Sie haben sich Gedanken gemacht bzw. recherchiert über die Zahlen. Die Deutschen haben sich entschlossen, weniger im Inland zu fliegen. Wie sieht das genau aus, beziffert?
Also beim innerdeutschen Flugverkehr gibt es Einbrüche, und zwar um 12% im November im Vergleich zum Vorjahres-November. Das ist ja schon ein beträchtlicher Einbruch, 12%. Und viele Experten interpretieren das auch so, dass das zu erklären ist mit einer Flugscham, weil eben der Klimawandel in diesem Jahr sehr sichtbar war. Durch diese Brände im Sommer, durch Hitzerekorde und auch im vergangenen Jahr durch die Niedrigstände der Flüsse. Und diese Flugexperten, zum Beispiel der Stefan Gößling, der diese Zahlen vom Flughafenverband analysiert hat, der sagt, dieser Rückgang ist nicht zu erklären durch andere Faktoren. Es gibt natürlich andere Faktoren. Eurowings hat Strecken gestrichen, die Lufthansa wurde bestreikt. Also es gibt schon verschiedene Gründe, aber ein Teil wird das sicherlich sein, dass man versucht, gerade wo es zu vermeiden ist, wie jetzt Berlin-München gerade, ist ja ein gutes Beispiel, ne?
Weil es da
jetzt
die
schnelle ICE-Strecke und.
Ja, genau, es ist immer eine Frage der Alternativen. Komme ich auch auf einem anderen Weg möglichst schnell nach München? Und das ist natürlich auch eine Frage des Ausbaus der Bahnkapazitäten. Ja, die Bahn ist heute schon komplett überfordert und überlastet. Die Infrastruktur ist marode. Das heißt, wenn wir den innerdeutschen Flugverkehr reduzieren wollen, sogar den innereuropäischen, dann müssen wir massiv in die Bahn investieren.
Ja, was ja vielleicht auch passieren soll, auch in Deutschland, könnte sein. Heike Bredow, Weihnachten steht bevor, wir haben es eben schon angesprochen. Und natürlich ist die Frage, wie viele Pakete werden denn verschickt auch? Und wie viel Strom wird verbraucht, wenn die ganzen Weihnachtsdekorationen dann flimmern und glimmen und so? Gibt es da Zahlen?
Ja, also Pakete werden natürlich wahnsinnig viele verschickt. Eine Steigerung um 12% im Vergleich zu den sonstigen Monaten. Also 75 Millionen zusätzliche Sendungen werden im Dezember verschickt. Und deswegen werden auch 25.000 zusätzliche Zusteller in der Weihnachtszeit eingestellt. Also das ist ganz klar die Zeit, wo am meisten Pakete verschickt werden. Die Deutsche Umwelthilfe, wenn ich das noch ergänzen darf, geht davon aus, dass rund um Weihnachten die Menge an Verpackungsmüll um bis zu 20% steigt. Das ist ja auch beträchtlich.
Also ich glaube, dass da in den letzten Jahren doch schon ein Kulturwandel stattgefunden hat. Also mit diesen Geschenkorgien zu Weihnachten. Ich glaube, inzwischen wird auch vielen Familien ist das deutlich reduziert. Also bei uns schenken sich zum Beispiel die Erwachsenen nichts mehr, sondern das bekommen nur noch, sagen die Kinder. Aber trotzdem bin ich da sehr skeptisch und kritisch, jetzt so mit erhobenem Zeigefinger den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht. Ja. Ja? Man darf Ökologie nicht als Spaßbremse sagen, präsentieren.
Genau, also, es geht ja auch ein Stück weit um das Lebensglück,
ja, natürlich,
was man empfindet, wenn man ein Geschenk bekommt, auch als erwachsener Mensch.
Genau, es geht um Zuwendung, es geht um Freude. So, und das darf man den Leuten nicht sagen, vergällen mit so einer puritanischen Moral, sondern da müssen wir, ja, natürlich müssen wir gucken, was ist uns wirklich, wirklich wichtig im Leben. Und das ist nicht notwendigerweise Konsum und mehr Konsum. Aber gleichzeitig müssen wir uns eben darum kümmern, dass Transport auf eine andere Grundlage gestellt wird. Und dass letztlich auch das Fliegen umweltfreundlich wird. Und das ist keine leere Phrase. Das ist möglich auf der Basis von Wasserstoff, sagen Technologie, kombiniert mit sagen Elektroantrieben. Und also wir brauchen ein bisschen mehr Futurismus, ein bisschen mehr Zukunftsbegeisterung.
Verstehe.
Und weniger, du darfst nicht.
Okay, im Science-Fiction ein bisschen unterwegs. Heike Bredow, noch ganz kurz die Frage, Fridays for Future. Haben die denn eine Empfehlung ausgesprochen für Weihnachten? Diese Bewegung, die ja so für den Klimaschutz steht.
Nee, sie haben, ich habe gerade mit Ihnen gesprochen, Sie haben jetzt speziell für Weihnachten keine Empfehlungen formuliert. Sie sagen halt, für das Handeln des Einzelnen gilt, was auch sonst zu jedem anderen Moment im Jahr sinnvoll ist. Und Sie sagen, Ihrer Meinung nach braucht es strukturelle und politische Veränderungen. Genau. Und solange 100 Unternehmen für 70% der CO2-Emissionen verantwortlich sind, ist das wirklich das Allerwichtigste. Und das spricht ja auch so ein bisschen für die Frage, ne, dass wir uns jetzt an diesen 4-5 Tagen nicht die Freude verderben, indem wir uns einschränken, was relativ wenig bringt.
Da sind sich die also einig mit Ihnen, Herr Füchs, wenn ich das
ja,
richtig höre.
Ja, wobei, könnten wir noch mal eine Runde drehen, was heißt das eigentlich 100 Unternehmen? Das sind ja 100 Unternehmen, in denen erstens Millionen von Menschen arbeiten und die Milliarden von Kunden haben. Ja, also das ist nicht so einfach zwischen wir und die Unternehmen, sondern wir sind da auf vielfache Weise verflochten. Und deshalb kommt es genau darauf an, sagen wir müssen Strukturen und sagen Politik verändern, damit Ökonomie in Zukunft umweltfreundlich sein kann.
Sagt Ralf Füchs vom Zentrum für liberale Moderne und Heike Bredel war auch hier im Studio. Vielen Dank. Das britische Parlament stimmt ja heute Nachmittag über das Brexit-Abkommen ab, das mit der EU ausgehandelt wurde, in zweiter Lesung. Die Schlussabstimmung ist dann Anfang Januar erst vorgesehen und da werden noch einige Ausschüsse sich mit dem Gesetz dann bis dahin beschäftigen müssen. Herr Füchs, in der Süddeutschen Zeitung schreibt heute der Oxford-Professor Timothy Garton Ash, dass der Kampf um den Brexit zwar verloren ist, dass der um ein europäisches England aber gerade erst begonnen habe. Wie kann man denn Großbritannien zu einem europäischen England machen, also sprich an Europa binden in Zukunft?
Ja, die nächste Etappe wird dann natürlich die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen sein, das nach Boris Johnson innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein soll. Das halte ich für illusorisch, wenn man wirklich ein umfassendes Freihandelsabkommen verhandeln will, dass Großbritannien weiterhin Zugang zum europäischen Binnenmarkt und umgekehrt den europäischen Firmen zollfreien Zugang auf den britischen Markt gibt. Aber darüber hinaus gibt es doch eine ganze Reihe von Feldern, auf denen wir alles tun müssten, da stimme ich, sagen Timothy Garton Ash, sehr zu, um die Bindungen zwischen Europa und Großbritannien zu halten oder vielleicht sogar wieder zu stärken. Zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Ich meine, Großbritannien ist mit Frankreich zusammen die einzige militärisch ernstzunehmende Macht in Europa und die einzige auch mit einer wirklich globalen Orientierung. Und ein Europa ohne Großbritannien wäre sicherheitspolitisch viel verwundbarer. Das heißt, wir müssten versuchen, Großbritannien in die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einzubeziehen, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind. Und Gleiches gilt etwa für den Finanzmarkt. London mag zwar etwas an Bedeutung verlieren als dem führenden Finanzmarkt in Europa, aber es wird weiterhin ein starkes globales Finanzzentrum bleiben. Und da haben wir alles Interesse, die Zusammenarbeit eher zu stärken, als sie abzubrechen. Und also, bei Kultur ist es doch genau das Gleiche. Ich meine, britische Musik, britische Kunst. Das heißt, wir müssen auch Verbindungen suchen unterhalb der großen Politik, die Verbindungen zwischen den Gesellschaften.
Das ist ja oftmals dann tatsächlich auch eher noch möglich, als eben, dass die große Politik sich zusammenrauft. Wenn ich jetzt Boris Johnson so höre, dann möchte er zwar zum Beispiel einen möglichst breiten zollfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt, aber ohne an die EU-Standards gebunden zu sein, zum Beispiel bei Arbeitnehmerrechten, bei Umweltauflagen, bei Subventionen.
Ja, das ist natürlich der große Streitpunkt. So eine Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja. Politik wird nicht funktionieren, darauf wird sich die EU auch zu Recht nicht einlassen.
Darauf darf sie sich ja wahrscheinlich auch
ja,
nicht
weil
einlassen.
Sie sonst die eigenen Standards auch nach innen natürlich korrumpieren würde und eher Anreize bieten würde für andere, den britischen Weg sagen zu gehen. Ist ja nicht so, dass die Europäische Union so bombenfest gefügt wäre, Aber gut, das kann man verhandeln, so wie eben auch Abkommen mit Norwegen oder mit anderen Ländern verhandelt worden sind, die am Ende zu Lösungen geführt haben. Ich glaube, entscheidend ist wirklich, ob man diesen Geist von Gemeinsamkeit wiederfinden kann. Und für mich wäre das ein Drama, wenn Großbritannien Europa den Rücken zukehren würde.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob man diesen Geist der Gemeinsamkeit wirklich wiederfinden kann. Wir hören mal Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Im Deutschlandfunk in Köln hat sie gesagt, gerade bezogen auf dieses Freihandelsabkommen, das ausgehandelt werden muss, je mehr Großbritannien von den EU-Standards abweichen wolle, umso komplizierter würde es natürlich werden.
Unser großes Anliegen ist, dass wir jetzt nicht vor unseren Grenzen eine Steuerflucht und Arbeitnehmerdumping-Paradies bekommen. Und das sehen wir leider sich jetzt schon andeuten. In dem Gesetz will Boris Johnson auch schon die Arbeitnehmerrechte gegenüber den bisherigen EU-Standards etwas absenken. Also er macht schon klar, auf welchem Gebiet er sich nicht mehr an EU-Recht halten will. Und das macht uns wirklich sehr große Sorgen.
Sagt Katharina Barley. Und da hört man ja sehr stark, dass dieser Geist der Gemeinsamkeit von Boris Johnson nicht, sag ich mal, angestrebt wird.
Da ist er natürlich nicht alleine. Diese Differenzen gibt es ja auch innerhalb der Europäischen Union über Arbeits- und Sozialstandards oder über die Klimapolitik. Das halte ich für regelbar. Vielleicht muss man dann auch stärker zu differenzierten und sektoralen Vereinbarungen kommen. Ich glaube sowieso, dass auch die Europäische Union künftig sich stärker ausdifferenzieren wird und dieses One-Fits-for-All-Modell zunehmend an seine Grenzen stößt. Warum kann man nicht versuchen, auch mit Großbritannien in bestimmten Fragen Coalitions of the Willing zu bilden? Etwa in der Umweltpolitik ist Großbritannien durchaus ambitioniert. Deren CO2-Emissionen sind stärker gesunken als in Deutschland. Die sind schneller aus der Kohle heraus als wir. Die sind relativ erfolgreich im Ausbau von Windenergie. Also man muss gucken, wo gibt es auch Anknüpfungspunkte, statt jetzt Großbritannien als der großen Bedrohung oder dem Sündenfall anzusehen. Wir müssen künftig mehr mit europäischer Verschiedenheit umgehen.
Wir haben eben schon über den Brexit gesprochen. Das britische Parlament stimmt heute Nachmittag über das Brexit-Gesetz ab, über das Abkommen mit der EU. Es wird wahrscheinlich schwer sein, mit der EU zu einem großen Freihandelsvertrag zu kommen. Das haben wir eben besprochen. Was aber wird wohl innerhalb von Großbritannien jetzt auch passieren in der nächsten Zeit? Viele in Nordirland und in Schottland wollen ja gar nicht raus aus der Europäischen Union. Wir hören mal die schottische Regierungschefin Sturgeon.
Schottland will nicht von einer Tory-Regierung mit Boris Johnson an der Spitze aus Europa herausgeführt werden. Das ist ein Weg, den wir nicht gewählt haben.
Da ist sie also ganz deutlich und das ist sie ja schon seit einiger Zeit, Herr Füchs. Wird das dann am Ende doch auch zu Gehör führen in London, dass man dann eine Abstimmung in Schottland zulässt, die vielleicht dann so ausfällt, dass Schottland sich abspalten will und am Ende tatsächlich Schottland nicht mehr zu Großbritannien, sondern zur EU gehören wird?
Also, soweit ich weiß, kann das nicht erzwungen werden von der schottischen Regionalregierung?
Ja, auf dem Papier nicht, aber natürlich, aber wenn
der politische Druck immer größer wird. Der politische Druck wird wachsen und am Ende könnte sich zeigen, dass der Brexit eben nicht dazu führt, Großbritannien wieder groß und stark zu machen, sondern klein. Auf einen Kern England und vielleicht noch Wales und Nordirland zu reduzieren. Aber das ist ja nur ein Teil der Spaltungslinien, die durch die britische Gesellschaft gehen. Der Brexit wirkt wirklich wie so ein Spaltpilz, der eine Polarisierung in unterschiedliche Richtungen hervorbringt. Er stärkt den Nationalismus der kleineren Nationen in Großbritannien. Und ich meine, wir neigen dazu, ein bisschen diese schottische Selbstbestimmungsforderung zu romantisieren. Aber das hat auch eine Kehrseite. Es hat wirklich auch einen nationalistischen Aspekt. Wenn man etwa nach Katalonien guckt, wo sie eine ähnliche Auseinandersetzung haben über den Austritt aus der spanischen Staatengemeinschaft.
Gut, aber da geht es nicht um die EU. Die Frage, bleiben wir in der EU oder nicht? Hier sagt ja eine Regierungschefin in Schottland,
ich glaube, dass sie das stark instrumentalisiert. Dass sie dieses Argument jetzt nutzt, um das eigentliche Anliegen, dass die schottischen Nationalisten ja schon lange verfolgen und dass sie bereits einmal in einer Volksabstimmung nicht erreicht haben, nämlich Großbritannien zu verlassen und einen eigenen schottischen Staat zu bilden. Das ist die eigentliche treibende Kraft. Und man weiß natürlich, dass dieses Argument der europäischen Zugehörigkeit auf viel Sympathie stößt, vor allem auf dem Kontinent.
Wie ist es mit Nordirland? Da hat die Wahl ja jetzt die Republikaner gestärkt, die auf die Vereinigung auch mit dem EU-Mitglied Irland hinarbeiten.
Ja, Nordirland ist ja gespalten.
Ja. Aber es sind trotzdem die Republikaner gestärkt worden.
Ja, aber es haben ja immer noch die Unionisten die Mehrheit, die gerade umgekehrt kritisieren, dass Boris Johnson zu viel Konzessionen an die EU gemacht hat bei dem Brexit, Abkommen. Weil sie eben nicht in eine Dynamik der Wiedervereinigung mit der Republik Irland getrieben werden wollen. Das ist ein inneririscher Konflikt. Aber natürlich kann es sein, dass der Brexit letztlich auch die Kräfte stärkt, die sagen, lass uns unser freies, unabhängiges, europäisches Irland machen. Aber auch in der englischen Gesellschaft selbst gibt es ja extreme Polarisierung. Und die Kräfte der Mitte, wie die Lib Dems, also die Liberaldemokraten oder auch sagen die Grünen als dritte Kraft sind bei den Wahlen eben doch wieder stark marginalisiert worden. Und ich sehe noch nicht, wie eine Aussöhnung zwischen diesen zwei Lagern gelingen kann.
Also das hat auch Timothy Garton Ash geschrieben. In der Süddeutschen vorhin haben wir ihn schon zitiert. Großbritannien fürchtet, er würde schwächer, ärmer und weniger einflussreich werden. Und wenn ich Sie recht verstehe, sehen Sie das zumindest als Szenario in der Zukunft auch.
Ja, und das ist, glaube ich, auch eine historische Lektion, weil letztlich diese europäischen Staaten nur gemeinsam weltpolitikfähig sein können und sich auch nur gemeinsam in der globalen Konkurrenz behaupten können.
Ein Thema dieses Tages ist die Frage, ob der chinesische Konzern Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes ausgeschlossen werden soll in Deutschland. Darüber wird nämlich heute Nachmittag im Bundestag debattiert. Wir wissen, Huawei wird verdächtigt, die Daten, die dann durch das Netz geschickt werden, womöglich direkt an die chinesische Regierung weiterzugeben, was Huawei natürlich strikt bestreitet. Wie ist es aus Ihrer Sicht, Herr Füchs? Wie gefährlich ist eine weitergehende Beteiligung von Huawei im deutschen Mobilfunknetz, denn wir wissen, es ist ja schon ein bisschen so, dass Elemente schon jetzt verbaut sind von Huawei.
Also nach allem, was ich weiß, was ich dazu gelesen habe, kann es gar keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass Huawei tief in den chinesischen Überwachungsstaat eingebunden ist. Es ist auch eine rechtliche Verpflichtung für alle chinesischen Konzerne, eng mit den chinesischen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Aber wir wissen, dass es auch faktisch der Fall ist, zum Beispiel bei diesem wirklich totalitären Überwachungsregime, was China inzwischen in Xinjiang über die Uiguren, über die Minderheit der Uiguren sagen, errichtet hat. Da spielt Huawei eine sehr prominente Rolle mit seiner sagen, Technologie. Und es wäre einfach naiv, ich würde sogar sagen, eine bewusste Realitätsverdrängung, wenn man Huawei wie jedes andere internationale Unternehmen behandeln würde. Wir haben es in China eben nicht mit einem Rechtsstaat zu tun, auf den man sich im Zweifel berufen könnte in einem Konfliktfall, sondern wir haben es mit einem autoritären, ich würde sogar sagen, zunehmend totalitären Regime zu tun, was sich inzwischen als Gegenspieler zum Westen versteht, als Systemkonkurrenz. Und mir ist das unbegreiflich, wie man sich in einer so sensiblen Technologie wie dem 5G-Netz von dieser Macht abhängig machen will.
Und die Amerikaner haben für sich ja schon entschieden, dass sie das nicht wollen. Und dort gibt es ein Gesetz, ein entsprechendes Gesetz, dass Teile dort nicht verbaut werden. Wie ist es jetzt in Deutschland? Angela Merkel hat sich wohl ganz persönlich als Bundeskanzlerin über diese gravierenden Bedenken aus dem Innenministerium, aus dem Außenministerium und auch der Bedenken der Geheimdienste hinweggesetzt. Und man schreibt, was ich so lese, weil sie fürchtet, dass ein de facto Ausschluss von Huawei zu Repressalien Pekings gegen deutsche Unternehmen führen
würde.
Ja, aber
das bedeutet ja, dass man schon von vornherein in die Defensive geht, dass man von vornherein schon sich dem chinesischen Druck beugt. Ich glaube auch, dass es letztlich wirtschaftspolitische Motive sind, die hinter diesem weichen, samtpfötigen Sankos gegenüber der chinesischen Regierung stehen. Aber wenn es um elementare Sicherheitsfragen geht, halte ich das für falsch. Und noch fataler finde ich, dass wir es wieder möglicherweise mit einem deutschen Alleingang zu tun haben. Ähnlich wie bei Nord Stream 2. Die Europäische Kommission hat sich sehr kritisch geäußert gegenüber der Beteiligung von Huawei. Auch das Europäische Parlament, viele unserer europäischen Nachbarstaaten sehen das ähnlich. Warum will Deutschland wieder vorpreschen, um die bilateralen Beziehungen zu China nicht zu belasten? Mhm. Von den transatlantischen Beziehungen mal ganz abgesehen. Mhm. Aber die Alternative zu Huawei wäre in diesem Fall gar nicht primär amerikanische Technologie, sondern es wäre europäische Technologie.
Ja, Ericsson,
Nokia. Und Ericsson. Ja, ja. Ja, und ich finde es absurd, nicht dafür zu sorgen, dass Europa auf diesem Zukunftsfeld, auf einem der wenigen, wo wir in der digitalen Technologie konkurrenzfähig sind, gegenüber China eine eigenständige Position aufbaut.
Also Zweifel haben Sie da an der Bundesregierung und insbesondere an Frau Merkel, wenn ich das richtig höre.
Ja, Gott sei Dank hat es ja aus dem Parlament heraus eine Gegenbewegung gegeben. Ich kenne jetzt nicht den allerletzten Stand. Es haben ja bis in die Nacht wohl hinein Verhandlungen stattgefunden. Ob man tatsächlich zu einer konsequenten Haltung kommt und sagt, Firmen, bei denen es begründete Zweifel an ihrer Unabhängigkeit und ihrer sicherheitspolitischen Integrität gibt, können nicht beteiligt werden. Oder ob man einen faulen Kompromiss doch beschließt.
Also wir werden heute Nachmittag zuhören. Der Bundestag wird also darüber debattieren, ob eben Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland ausgeschlossen werden soll oder nicht. Ralf Füchs ist hier, war hier in dieser Mittagsstunde. Wir haben die Themen des Tages sortiert, Herr Füchs. Worüber wir nicht gesprochen haben, das ist die Gänsebratenspitze, die es am ersten Weihnachtstag gibt. Also im Stromverbrauch, wenn dann diese Gänse alle in den
Backofen brutzeln,
werden sie eine Gans braten am ersten Weihnachtstag?
Nein, weil unsere Familie inzwischen auch im Hinblick auf Ernährung so Multikulti ist, dass ein Teil eben kein Fleisch ist. Und dann wäre der Gänsebraten nichts, was uns vereinigt, sondern eher etwas, was uns spaltet.
Und was zu Zwist führt.
Und das, ja, nicht das unbedingt zu Zwist. Die Toleranz gibt es schon, aber das kompliziert es natürlich auch, weil man jetzt ganz unterschiedlich kochen muss.
Ja.
Aber das, ich verstehe schon, dieses Ritual des Gänsebratens, das sollte man respektieren.
Also ich verstehe, Sie würden gerne einen essen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wenn nicht zu Hause, vielleicht irgendwo anders ein Stückchen Gänsebraten bekommen. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne.